Der Tag des Handballs stand am Wochenende im Mittelpunkt. Fast 45.000 Zuschauer in Frankfurt. Das ist unser großes Thema heute bei Kreisab. Herzlich willkommen an alle Hörer und natürlich auch an meine Gäste. Da wären der hoffentlich wieder genesene Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
Grüß dich, Sascha.
Ja, ich merke,
Das
es ist
ist, das
gerade noch.
geht.
Es geht. Okay, dann bin ich beruhigt. Und der natürlich topfitte Markus Götz von Sport1. Hallo nach München.
Ho, ho, ho. Hallöchen.
Bist du doch
Bist
nicht topfit,
topfit?
Markus?
Wie kommst du darauf?
Ja, im Gegensatz zum Kollegen aus Köln natürlich.
Wer krank ist, muss ich mir Sorgen machen.
Er schien zumindest so krank zu sein, dass er nicht in Frankfurt dabei sein konnte, was sehr schade war natürlich.
Das ist schade.
Darüber wollen wir natürlich sprechen, über diese Veranstaltung, die da in der Commerzbank Arena stattgefunden hat. Es gibt auch ein paar O-Töne dazu später. Wir sprechen über den überraschend stark auftretenden VfL Gummersbach, wie ich finde, und natürlich auch über den weiterhin sieglosen HSV. Wir schauen uns ein wenig die Aufsteiger an, die allesamt ihre ersten Punkte an diesem Wochenende holen konnten. Aber los geht's natürlich in Frankfurt. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen vom Kommentatorenplatz aus? Die Spieler haben hinterher mehrfach gesagt, es sei einfach nur laut gewesen und waren bei allem Lob für die Veranstaltung nicht komplett begeistert, was das anging.
Also, das ist in der Tat schon sehr gewöhnungsbedürftig. Das kann man absolut nicht mit einer Hallenatmosphäre vergleichen. Ist ja nicht so, dass wir nicht alle schon mal im Fußballstadion gewesen wären. Aber als erstes mal, du stehst da unten und dann werden dir erstmal die Dimensionen klar. Dieses wirklich mini kleine Handballfeld, das verschwindet ja fast im Orbit, irgendwo, im Nichts, mitten in dieser Riesenarena. Und die Distanz ist, das machen wir uns nichts vor, die ist groß bis zu den Zuschauerrängen. Während des Buschi-Kretsche-Battles, da habe ich mir schon, ganz ehrlich, habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Dachte mir, Mensch, hoffentlich springt der Funke noch über. Ich fand es beim Hauptspiel, fand ich es ganz okay. Und die Grundatmosphäre rund um diesen Tag des Handballs, um das vorwegzunehmen, die war richtig gut. Also das hat richtig Spaß gemacht. So draußen auf diesen Handballfeldern, die ganzen Kids, das gute Wetter, das war gut. Aber so eine richtig dichte Wettkampfatmosphäre, ganz ehrlich, habe ich auch nicht erwartet.
Am TV, Christian, hat man da einen Unterschied wahrgenommen im Vergleich zu den sonstigen Spielen?
Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, großartig. Also da, ja, das ist ja auch jetzt nicht so ein Spiel gewesen, was großartig von der Spannung her gelebt hat. Von daher habe ich mit Sicherheit schon intensivere Spiele gesehen, auch von der Stimmung her.
Darf man natürlich auch nicht unterschlagen, was der Kollege Stein da sagt. Das war ja echt schlimm, wie sich der HSV da zurechtrichten hat lassen in der ersten Hälfte. Ich glaube, da haben schon ziemlich viele unter den 45.000 ziemlich doof geguckt.
Hattest du denn den Eindruck, dass der HSV einfach nicht gut genug war, um den Rhein-Neckar Löwen Paroli zu bieten?
Ja, ganz genau den Eindruck hatte ich und den habe ich schon die ganze Saison.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Habe nämlich da noch ein paar Fragen vorbereitet, aber es war dann mehr oder weniger, Christian, um darauf nochmal zurückzukommen, ein Spiel wie jedes andere für dich, wenn man am Fernseher gesessen hat?
Ja, man guckt sich halt Spiele entsprechend an und hat natürlich da den journalistischen Blick drauf. Und von daher konnte man das Spiel relativ schnell sehr entspannt verfolgen. Und also da war jetzt nicht irgendwie für mich was Besonderes als Event. Wenn ich dabei gewesen wäre, klar, wäre es was anderes gewesen. War nicht möglich, von daher, ja.
Okay, ja, vielleicht wird das ja nochmal wiederholt, wobei in der Form, ob das so sinnvoll ist oder nicht, da sprechen wir gleich dann auch noch drüber. Dann kommen wir jetzt mal zum Sportlichen, nachdem ihr das schon ein bisschen angedeutet habt. Das war im Endeffekt mehr oder weniger, Markus, dann das Rumgeschludere der Löwen und nicht der, ja, wie hinterher gesagt wurde, Kampfgeist des HSV, dass das Spiel dann nochmal ein bisschen eng wurde.
Ja, natürlich war es ein bisschen was von beidem, aber mehr vom Ersteren. Davon bin ich überzeugt. Also, der HSV hat natürlich eine schwere Zeit hinter sich und der wird auch noch, davon bin ich auch überzeugt, noch eine schwere Zeit vor sich haben. Diese Mannschaft ist aus meiner Sicht in keinster Art und Weise homogen zusammengestellt. Wie sollte sie auch unter diesen Bedingungen, ihr habt es ja alle mitverfolgt, die extrem späte Lizenzvergabe, die vielen Abgänge. Ihr wisst auch, wann normalerweise Kaderplanungen abgeschlossen sind. Ihr wisst auch, was sich dann noch auf dem Markt rumtummelt. Der HSV mit deutlich weniger Budget als in der Vergangenheit. Nach wie vor haben die drei, vier ganz fette Verträge laufen, die halt unglaublich viel Geld blockieren. Offenbar war dann nichts anderes mehr möglich. Wobei an einer Stelle möchte ich da einschränken und da sei ja auch ganz offen, da habe ich. Das verstehe ich einfach nicht, was der HSV da macht. Die Zusammenstellung der Abwehr ist mir ein absolutes Rätsel. Die Idee, dass Henrik Toft Hansen der vorher überhaupt nicht gedeckt hat. Und da wurde Dominikovic, der seine beste Zeit vor etwa 10 Jahren hatte, der auch in der letzten Saison aus meiner Sicht überhaupt nichts überzeugt hat, dass die den Laden dicht halten. Also wer auf die Idee kommt, ich wäre nicht drauf gekommen. Und ich finde, in dem Moment, wo eine Mannschaft mit Tempo, mit Spielwitz, wie die Löwen in der ersten Hälfte gegen den HSV agiert haben, wenn das passiert gegen den HSV, dann passiert genau das, wie am Samstag in der ersten Hälfte. Die Kieler haben es nicht geschafft, aber das war auch das Versäumnis der Kieler, meiner Meinung nach.
Wenn du jetzt mal die ersten Resultate ausblendest und sagst, okay, der HSV hat jetzt 2-6 Punkte, dann kann man natürlich jetzt schlau reden, ist ja ganz einfach. Was hast du denn vor der Saison vom HSV erwartet? Wo hast du die eingeordnet?
Das war natürlich ganz schwer und ich kann jetzt natürlich auch hier schlaue Sprüche machen. Ich versuche dies zu vermeiden. Ich wusste es auch nicht ganz genau. Das mit der Abwehr, also wenn man sich den Mannschaftskader anguckt, auch schon vor der Saison, dann ist einem das sofort ins Auge gestochen, dass es da ein Problem geben muss. Ich wusste jetzt nicht, dass Godin so strikt bislang zumindest auf eine 6-0 setzt. Das hätte ja auch eine 3-2-1 sein können. Und dann hätte man, glaube ich, eher mit diesem Personal da in die Richtung arbeiten können. Ich wusste es nicht. Also ich war mir ganz sicher, dass der HSV nicht in der Lage sein würde, die Top 3 anzugreifen. Auch Berlin habe ich auf jeden Fall vor Hamburg gesehen. Und dann kommt eine Gruppe von Mannschaften, zu der ich auch vor der Saison den HSV gezählt habe. Da kannst du bei gutem Saisonverlauf Fünfter werden und bei schlechtem Zehnter. Ja, in dieser Gruppe habe ich vor der Saison den HSV gesehen.
Christian, wenn man jetzt mal guckt, was der Spielplan so hergibt für den HSV in Balingen jetzt, das wird keine leichte Aufgabe, dann gegen Wetzlar, dann in Lübecke, das waren früher sicher Spiele, wo man Siege erwarten konnte, aber mittlerweile auch Spiele, die man anscheinend alle verlieren kann.
Verlieren kann man ja in der Handball-Bundesliga grundsätzlich jedes Spiel, deswegen hat ja auch Balingen zuletzt gegen den THW Kiel gewonnen und Lemgo auch, also davon lebt ja auch diese Liga, aber ja, klar, früher war das der Anspruch, dass der HSV da gewinnen muss. Das müssen sie fast in Balingen jetzt auch schon erreichen. Gegen Wetzlar sollte der erste Sieg spätestens kommen, gerade wenn man mal auf die personellen Probleme guckt, die Wetzlar da hat. Jetzt Steffen Feld ist verletzt, jetzt ist auch noch am Wochenende Max Holst ausgefallen. Also das sollte dann doch ausreichend, zumal ja auch Kentin Mahé aus dem FF noch die 100 taktischen Varianten des Kai Wandschneider aufsagen kann. Also von daher rechne ich mit dem ersten HSV-Sieg dann gegen Wetzlar.
Gut, wobei natürlich der gute Kentin Mahé nur für einen von 7 Spielern auf dem Feld gut ist und wenn die anderen 6 da nicht mitspielen, wird es schwer. Markus, du hattest jetzt eben schon die Zusammenstellung der Abwehr ein bisschen kritisiert. Wenn man jetzt mal überlegt, die haben mit Alexandro Simico und Richard Hanisch kurzfristig gleich 2 Rechtshänder verpflichtet und niemanden dazugeholt, der Adrian Fahl im rechten Rückraum da ein wenig entlastet. Macht dich das ähnlich stutzig wie die Zusammensetzung der Abwehr?
Ich kann mir das nur so erklären, dass eben keine Mittel zur Verfügung stehen. Und zweitens, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, um diese Zeit sind natürlich jetzt nicht gerade sonderlich viele gute, günstige Linkshänder für den Rückraum auf dem Markt. Die Balinger hatten ja auch eben dieses Problem, als sich die Linkshänder beide verletzt haben und der andere gleich wieder nach Hause gefahren ist in die Schweiz. Aber sie haben, finde ich, mit Vasilakis eine ganz interessante Lösung da gefunden. Die Hamburger haben sich anders entschieden. Die haben sich sicherlich auch umgeguckt nach einem Linkshänder. Wie gesagt, also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder sie haben keinen gefunden, von dem sie geglaubt haben, dass er sie verstärkt. Oder B, sie haben einfach nicht das Geld dazu. Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem.
Egal wie wir es drehen, es ist noch Luft nach oben beim HSV. Wie viel Luft nach oben noch beim Tag des Handballs war, das ist gleich unser Thema hier bei Kreisab, der Sendung zum Handball. Sehr viel Handball gab es am Samstag in Frankfurt, aber auch im Rest des Landes wurde noch gespielt. Das wollen wir hier bei Kreisab nicht unterschlagen und darüber spreche ich mit meinen Gästen Christian Stein von Handball World und Markus Götz von Sport 1, der gerade in unserer kurzen Pause gesagt hat, beim HSV, da gibt es einiges, was im Argen liegt. Markus, red dir doch mal hier deinen, ja ich sage nicht Frust als HSV-Fan von der Seele, weil du bist ja kein HSV-Fan, aber nein. Fass doch nochmal kurz in ein paar Worten zusammen, was du beim HSV alles nicht nachvollziehen kannst.
Ja, im Grunde habe ich das ja schon bei meiner allerersten Antwort angedeutet. Ich bin einfach der Meinung, dass dieser Kader nicht ausgewogen besetzt ist. Und ich verstehe auch gewisse Vertragsverlängerungen im Hinblick auf die grundsätzliche Situation beim HSV nicht. Wenn ich sparen muss, wenn ich reduzieren muss, wenn ich aber gleichzeitig noch dringend Leute für den Rückraum brauche, dann kann ich nicht aus meiner Sicht die Außenposition doppelt und dreifach so besetzen. Die kosten ja alle was. Jansen ist nochmal verlängert worden, Flor ist nochmal verlängert worden. Und dann, und das verstehe ich dann auch schon gleich gar nicht, wird Schmidt noch aus Wetzlar mit dazu geholt. Das kann man dann halt nicht machen. Dann fehlen am Ende offenbar die Körner für die aus meiner Sicht wichtigeren Positionen im Rückraum. Und dann muss man halt sagen, wir haben den Lindberg, okay, den Schröder, den hat man sicherlich für kleines Geld verlängert, das kann ich nur nachvollziehen, aber dann müssen wir links halt mit Jansen und Flor arbeiten und können nicht noch einen mit dazu holen. Wahrscheinlich ist das nicht super teuer, aber ganz billig wird er auch nicht sein. Und das Abwehrthema haben wir eh schon angesprochen, auch im Tor, das ist natürlich ein Riesenrisiko, wenn Jogi irgendwas passiert, will man sich gar nicht ausmalen, auch wenn der Herrmann durchaus ein paar gute Paraden hatte jetzt beim Tag des Handballs. Aber dieser Kader ist nicht ausgewogen besetzt, bleibe ich dabei.
Fehlt da die Kompetenz in der Führungsetage, deiner Meinung nach?
Nur die Frage ist ja, wer diesen Kader zusammengestellt hat. Also Christian Fitze kann man das ja nicht anlasten, also zumindest nur zu allerkleinsten Teilen, der war ja noch gar nicht da. Ich weiß nicht, war Fitze schon involviert in den Simiku und Hanisch-Transfer, die allerletzten beiden?
Also ich meine, dass Simiku ja auch trainiert wurde von Godin früher und er ihn deswegen kannte und geholt hat. Also ich glaube nicht, dass da Fitzek groß die Finger im Spiel hatte, was das angeht. Würde mich zumindest wundern.
Nach meinen Informationen ist dieser Kader hauptsächlich zusammengesetzt von Karl Gladek, der dort im Moment für den HSV arbeitet, und auch von, wie heißt der Gütschow zum Vornamen, der Spielerberater?
Wolfgang
Gütschow, ganz genau. Die waren sehr intensiv von Rudolf, nach meinen Informationen, sehr intensiv von Rudolf da involviert und beauftragt. Nochmal, also wahrscheinlich genau wie bei euch, wenn ihr mehr wisst, sagt's mir. Ich weiß nicht ganz genau, was ist die Strategie, was ist das Budget, was war möglich, was war nicht möglich. No, klar, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, entschuldigend muss man anführen, so spät wie die Lizenz bekommen haben, da war es unglaublich schwierig, einen vernünftigen Kader zusammenzustellen. Aber was dann für Entscheidungen getroffen sind, die kann ich nicht alle nachvollziehen.
Wahrscheinlich war es auch die einfachste Lösung, Christian, oder? Zu sagen, okay, man verlängert halt jetzt so Verträge wie mit Jansen oder Schröder, weil die sind ja eh schon da.
Ja, man brauchte ja erstmal auch eine spielfähige Mannschaft. Dafür brauchte man dann entsprechend x Spieler. Wenn man die Personalentscheidung guckt und sich ansieht, wer da teilweise verpflichtet wurde, also das waren ja erstmal die Leute, die eh da waren und keinen anderen Verein bis dahin gefunden hatten. Oder so hat es zumindest den Anschein gemacht. Da sind Spieler unter Vertrag genommen worden von anderen Vereinen, die vorher nicht großartig von anderen Vereinen Angebote hatten. Und von daher sind dann diese beiden Rückraumspieler nochmal die letzten, die dann vielleicht irgendwo sagen, okay, da haben wir nochmal die ganz große Baustelle im Rückraum, dass wir die irgendwie noch ein bisschen, da brauchen wir aber auch Masse. Und Masse entsprechend kriegen wir nur finanziert, wenn wir die in Rechtshänder stecken. Und in Frankreich ist man ja auch vielleicht nicht unbedingt darauf fixiert, immer mit Linkshändern im rechten Rückraum zu agieren. Also wenn man da an Jérôme Fernandes denkt, aber von der Klasse sind dann doch noch einige weit entfernt. Also von daher, die Zusammenstellung des Kaders, es sieht eher danach aus, als ob das genommen wurde, was noch verfügbar war, als unbedingt nach Wunschkandidaten.
Also wenn einer von euch beiden glaubt, dass im Moment ein HSV-Rückraumspieler die Klasse eines Jérôme Fernandes hat, der möge sich bitte jetzt melden.
Also, ja, ich...
bitte, bitte.
Also Jérôme Fernandes, ich weiß nicht, ob der heute noch die Klasse hat von vor 10 Jahren. Und ich war noch nie ein Fernandes-Fan, ich sag's ganz ehrlich. Aber machen wir weiter.
Okay, aber sagen wir zumindest, ein bisschen Qualität hat er ja früher mitgebracht. Das lässt sich nicht abschneiden. War ganz in Ordnung. Ja, dann lass uns doch lieber über das sprechen, was das eigentliche Thema an diesem Wochenende gewesen sein soll, beziehungsweise war, nämlich der Tag des Handballs in der Commerzbank Arena. Markus, du hast ja auch mit einigen Spielern vor Ort sprechen können. Welche Stimmung kam bei dir seitens der Akteure rüber?
Naja, die haben sich erstmal alle wahnsinnig drauf gefreut vor dem Spiel, waren auch, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel habe ich nicht mehr intensiv mit den Akteuren gesprochen, was jetzt die Atmosphäre da betrifft beim Tag des Handballs. Also da habe ich jetzt noch kein Feedback von den Spielern zumindest bekommen. Sonst waren die natürlich alle ziemlich heiß drauf, da auf 45.000 zu spielen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, was dir persönlich gefallen hat, nämlich die ganze Veranstaltung drumherum, dass man auch da so viel für den Handball getan hat. Christian, wenn man weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Event steht, da muss man hier, auch wenn wir ja immer mit einem kritischen Blick alles betrachten möchten, auch mal das Team um Christopher Mons von den Rhein-Neckar-Löwen loben, die wirklich im Vorfeld alles getan haben, um das Maximum aus dem Event herauszuholen.
Ja, also da muss man wirklich mal ganz großen Respekt zollen, was da an Arbeit geleistet wurde. Das ist ja praktisch mit einem Jahr im Vorlauf geschehen. Dann kam die Geschichte mit dem HSV Hamburg noch hinzu, wo man sich ja im Hintergrund auch noch um Reservekandidaten entsprechend schon bemühen musste. Und das Ganze wirklich dauerhaft zu befeuern, das Interesse hochzuhalten über so einen so langen Zeitraum. Wir haben unseren Anteil gehabt, Sport 1 hat seinen Anteil gehabt, auch Buschi und Kretsche entsprechend. Das war wirklich, ja, ganz großes Lob an alle Beteiligten.
Glaubst du, dass sowas wiederholbar ist oder wäre es eher sinnvoll, so einen Tag des Handballs in anderer Form und mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu etablieren? Dann machen wir uns nichts vor, so viele Arenen mit verschließbarem Dach haben wir in Deutschland nicht, vor allem nicht dort, wo der Handball richtig etabliert ist.
Wiederholbar ist das schon. Ich glaube aber, dass es doch am sinnvollsten wäre, wenn man es dann eher mit einer deutschen Nationalmannschaft dann koppelt. Oder ich befürchte, die HBL wird irgendwann doch auf die Idee kommen, das Finale im Stadion umsetzen zu wollen. Denke, dann wird daraufhin gearbeitet werden.
Jetzt hoffen wir mal, dass wir da den Teufel nicht an die Wand malen. Ja, Markus, abschließendes Fazit von deiner Seite aus noch zu der Veranstaltung in Frankfurt.
Also, ich finde, das war eine tolle Veranstaltung. Das hat Lust gemacht. Da war eine richtig gute Atmosphäre. Es waren unglaublich viele Leute dort. Es waren vor allen Dingen viele Kids mit dabei. Und insofern möchte ich da gar nicht vielleicht an Kleinigkeiten rumkritteln. Ich möchte einfach grundsätzlich sagen, dass das echt ein super Event war. Und schön, dass es stattgefunden hat. Und hoffentlich in Zukunft mehr davon. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das 1:1 zu wiederholen. Aber grundsätzlich solche Events helfen dem Handball.
Dann kommen wir doch zurück zum Sportlichen nach unserem abschließenden Fazit. Du warst ja ordentlich unterwegs am Wochenende, nicht nur in Frankfurt, sondern auch noch in Berlin bei den Füchsen, die gegen den VfR Gummersbach gespielt haben. Ich möchte da zu Beginn mal eine Szene ansprechen, die du auch in der TV-Übertragung ein bisschen herausgehoben hast. Das muss so 45. Minute gewesen sein. Da ist die flache Hand von Alexander Becker sicherlich unabsichtlich im Gesicht von Peter Nenadic gelandet und das haben die beiden Schiedsrichter nicht erkannt. Im Gegenstoß hat dann Royal Santos noch ein Tor erzielt. Die Situation hat dann zum Glück nicht das Spiel entschieden, aber die erste Zeitlupe hat bereits gezeigt, oha, da lag wohl eine massive Fehlentscheidung vor. Durch die Geschwindigkeit des Spiels, mir ist das durchaus bewusst, ist im Handball der TV-Beweis wohl ein noch heißeres Thema als im Fußball. Wie stehst du eigentlich generell zu dieser Thematik?
Gar nichts halte ich davon, um Gottes Willen. Wir können doch im Handball nicht mit dem TV-Beweis anfangen. Also das kriegen wir nicht hin. Im Handball gibt es pro Spiel 30 strittige Szenen. Also da wird es ja wahnsinnig. Insofern ist, glaube ich, der TV-Beweis beim Handball überhaupt kein Thema. Was die Szene betrifft, das habe ich glaube ich auch gestern kundgetan, ich fand nicht, dass die Schiedsrichter gestern ihren besten Tag erwischt haben, Pittner Moles, und das hätten sie sehen müssen, weil ich glaube, dass sie eigentlich ganz gut standen. Das war eine klare Rote aus meiner Sicht. Aber das war nicht die einzige Szene, die da gestern diskutiert wurde, also da waren beide Seiten ziemlich unzufrieden, sagen wir es mal so.
Das ist ja halbwegs diplomatisch noch formuliert. Christian, ein kurzes Statement vielleicht von deiner Seite noch dazu?
Ja, letztendlich ist es vielleicht eine Situation, die die Schiedsrichter sehen müssen. Gerade bei den Big Points müssen sie ja auch da sein. Wenn sie es nicht gesehen haben, können sie es nicht pfeifen. Und das ist mir aber dann deutlich lieber, als wenn Schiedsrichter auf Verdacht irgendwas pfeifen, was da nicht geschehen ist. Vielleicht war es aber auch eine Konsequenz daraus, dass man halt in den letzten Jahren zu viel Schauspielereien gerade bei Gesichtstreffern erlebt hatte.
Dann legen wir doch den Fokus mal wieder auf das Sportliche. Für mich war der VfL ein Kandidat für den Abstieg. Ich muss ehrlich zugeben, das sehe ich im Moment jetzt nicht mehr so. Die haben in den ersten Spielen richtig überzeugt, auch jetzt in Berlin. So werden die wahrscheinlich dann mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Geht ihr da mit mir einher?
Ja, also Julius Kühn und Simon Ernst sind zwei ganz hoffnungsvolle Talente. Alexander Becker hatte sich schon in der ersten Liga auch langsam seinen Namen gemacht. Von daher habe ich schon geglaubt, dass der VfL die Klasse halten kann. Ich habe ihn nicht bei den Abstiegskandidaten gesehen. An einen einstelligen Tabellenplatz habe ich aber auch nicht geglaubt. Und der Spielplan kam dem VfL aber auch ein bisschen entgegen.
Aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung als der Kollege Stein. Ich finde nicht, dass der Spielplan so günstig war für den VfL Gummersbach. Die haben in Melsungen gewonnen, Freunde. Damit konnte echt keiner rechnen. Und ich finde auch, das Unentschieden gegen den HSV ist eher ein Erfolg als ein Punktverlust. Okay, zwischendrin ein Sieg gegen einen Aufsteiger, das ist in Ordnung. Der VfL gefällt mir richtig gut. Schön, dass man das endlich mal wieder über Gummersbach sagen kann. Ich habe das Gefühl, da ist eine neue Mannschaft mit sehr viel Sinn und Verstand zusammengestellt worden. Und im Grunde sehe ich dort das, Was ich beim HSV nicht erkennen kann, ich sehe dort eine homogen und ausgeglichen besetzte Mannschaft mit ganz vielen Optionen für die Deckung. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufallsprodukt war, dieser gute Start. Jetzt mag ich mich dort nicht auf eine Endplatzierung fest. Keine Ahnung, das kann am Ende Platz 10, 11, was weiß ich was sein. Aber ich glaube, dass der VfL mit dieser Mannschaft wirklich Perspektive hat, was die nächsten Jahre betrifft.
Obwohl sie ja mit Paul Drucks eines dieser Talente, die aus dem eigenen Schuppen gekommen sind, vor ein paar Jahren verloren haben. Sehr ärgerlich für den VfL. Und da kommt das nächste Thema direkt, was ich ansprechen wollte, quasi von dir vorgelegt, nämlich Paul Drucks, 18 Jahre alt und scheint richtig abgezockt zu sein. Den interessiert anscheinend überhaupt gar nicht, dass der jetzt als Retter des deutschen Handballs herhalten soll. Vor allem seine Dynamik ist aus meiner Sicht das Merkmal, das ihn von den Talenten der letzten Jahre, die den Sprung zum absoluten Topspieler dann so richtig nie geschafft haben, so unterscheidet. Siehst du das ähnlich?
Musste ich leider erstmal korrigieren. Er ist nicht 18, sondern 19.
Ah, ja.
Aber sei es drum. Super. Also bin, gebe ich ehrlich zu, ein großer Drucks-Fan. Ich glaube tatsächlich, ich ringe so ein bisschen mit meinen Worten, ich will natürlich jetzt auch nicht zu großen Druck aufbauen, aber ich glaube tatsächlich, dass sollte Paul Drucks gesund bleiben, sollte die Birne klar bleiben, und da bin ich mir bei Paul relativ sicher, das ist ein schlaues Kerlchen, dann könnte das der nächste echte Rückraumstar werden im deutschen Handball. Also der Junge zeigt jetzt schon eine Abgeklärtheit in diesen engen Situationen, die ist mehr als bemerkenswert. Habe ich lange nicht gesehen von einem deutschen Rückraumspieler in diesem Alter. Und wir reden hier von den Füchsen und nicht, bei allem Respekt, jetzt von Erlangen oder Balingen. Er spielt bei einem Top-Club und bekommt dort richtig viel Spielzeit und er macht was draus. Also das macht richtig Hoffnung.
Christian, inwiefern muss man befürchten, dass man ihn gegebenenfalls verheilt? Die Füchse sind ja auch international wieder dabei. Er wird mit Sicherheit im WM-Kader stehen. Ist das die größte Gefahr für seine Entwicklung? Wobei das ja genau eigentlich auch das ist, was alle immer fordern, nämlich dass die jungen Spieler Verantwortung übernehmen und viel Spielzeit bekommen.
Ja gut, die Frage ist halt immer, wie viele Minuten er letztendlich spielt. Wenn er in jedem Spiel 60 Minuten auf der Platte ist, dann wird er mit Sicherheit irgendwann verheizt sein. Wenn er aber letztendlich seine Einsatzzeiten bekommt und er ist, glaube ich, in einem Alter, wo man problemlos noch 30 bis 40 Minuten irgendwie wegstecken sollte. Also ich glaube nicht, dass da großartig die Gefahr droht. Natürlich muss er ein bisschen auf seinen Rücken aufpassen. Da hat er, glaube ich, schon eine leichte Vorschädigung, wenn ich da recht informiert bin. Oder sagst du mir, Sascha?
Ja, ich glaube, er hat da leichte Probleme gehabt in der Vergangenheit schon. In der letzten Saison hat er jetzt auch nicht die komplette Saison durchgespielt. Das muss man ja da auch nochmal betonen. Daher ist bei mir die Hoffnung schon relativ groß, dass dort mit Dago Sigurdsson und Bob Hanning zwei Leute ein bisschen draufschauen, dass wir jetzt nicht in 2 Jahren dann sagen, oh, was wäre denn gewesen, wenn der Paul Drucks nicht die ganze Zeit verletzt gewesen wäre. Das wäre mir schon relativ wichtig, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn wenn ich den so spielen sehe, geht mir da ziemlich das Herz auf. Also das Thema ist auf keinen Fall durch, denn im deutschen Handball ist derzeit eine Menge los. Wir diskutieren das natürlich sofern möglich weiter hier in unserer Handballsendung. Der Handball, unser aller Lieblingssport, ist derzeit großes Gesprächsthema. Umso besser ist das natürlich, denn wenn er nicht Gesprächsthema ist, ist das selten gut. Neben Lizenztheater, Trainerdiskussion und Wildcards und den Tag des Handballs, den wir zuletzt im Fokus hatten, der hat das alles ein bisschen beiseite geschoben, diese ganzen schlechten Dinger. Darüber spreche ich mit Christian Stein von Handball World und mit Markus Götz von Sport 1. Und Markus, ich musste überraschend lesen, dass Martin Heuberger als Nachfolger von Heiner Brandt für den Posten des DHB-Sportmanagers im Gespräch ist. Warst du ähnlich überrascht von dieser Meldung? Und wäre es nicht vielleicht besser, alte Zöpfe da endgültig abzuschneiden, ohne jetzt die Kompetenz von Heuberger in Frage stellen zu wollen?
Ich habe das in der Tat auch nur gelesen und ich halte das auch bislang erstmal nur für ein Gerücht. Ich habe da auch keine detaillierteren Informationen. Da müsste mir erst nochmal einer den Job genau im Profil beschreiben, damit ich da meine Meinung kundtue, ob da Heuberger der Richtige wäre oder nicht. Vielleicht noch ein Wort zu Heiner Brandt. Sein Vertrag läuft ja im nächsten Jahr aus. Ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr so wirklich eingebunden ist in die Abläufe beim DHB, seit die neue Führung da übernommen hat. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das die ideale Position für Heiner Brandt war, die er da inne hatte. Aber ein bisschen schade finde ich es, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Heiner die Kompetenz und die Strahlkraft hat, um eine gewisse Rolle im deutschen Handball zu spielen. Und ich hätte schon gut gefunden, wenn man da eine vernünftige Aufgabe gefunden hätte für ihn, auch beim DHB. Und wie gesagt, also zu Heuberger, da kann ich im Moment nicht viel sagen. Da müsste ich wirklich wissen, was genau da seine Aufgabe sein soll. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, dass man den Martin Heuberger, warum auch immer, sehr gerne beim DHB wieder einbinden würde.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, die wir in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beobachten werden. Findest du es sinnvoll, hast du jetzt gerade schon gesagt, dass das, sag mal, mit Heiner Brandt nicht ganz so schön zu Ende geht anscheinend, wenn man jetzt dann vielleicht von Seiten des DHB sagt, okay, wir holen den vielleicht zu repräsentativen Zwecken noch ein bisschen mehr ins Boot?
Ja, da ist halt die Frage, ob Heiner das auch mitmacht. Also er ist natürlich auch ein belgischer Sturschädel, ja, und hat auch seine Prinzipien und seinen Stolz. Ich weiß nicht ganz genau, wie da die Situation ist. Mein Eindruck ist der, dass man, und ich formuliere es jetzt vorsichtig, dass man nicht mehr so richtig miteinander kann. Früher waren ja Bob und Heiner durchaus eng miteinander verbandelt. War ja auch mal sein Co-Trainer. Also Bob war Heiners Co-Trainer. Man kann nicht mehr so richtig miteinander. Und ich vermute einfach, dass man auch aus diesen persönlichen Gründen da keine Basis mehr findet. Das ist übrigens was, ich habe mir vorhin auch schon mal ganz kurz anklingen lassen, was mich fuchsteufelswild macht im deutschen Handball. Jetzt mal weg von Bob und Heiner, nur ganz grundsätzlich. Ich laufe jetzt seit 11 Jahren durch die Hallen dieser Republik. Und wie oft da das Thema ist, ja, aber der und den mag ich nicht und mit dem will ich nicht und mit dem mache ich das nicht, bei den entscheidenden Personen an den verschiedenen Orten, das nervt. Das nervt und das blockiert die Entwicklung des deutschen Handballs. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das aufhört und dass da der eine oder andere über seinen persönlichen Schatten springen würde, persönliche Eitelkeiten hinten anstellen würde und wir mehr gemeinsam am Fortkommen des Handballs werkeln würden.
Genau, im Sinne des deutschen Handballs sozusagen.
Exakt.
Was übrigens die Kompetenz angeht, scheint die in Balingen ja absolut vorhanden zu sein. Für mich neben Gummersbach bisher die größte Überraschung der Saison. Aber wir wollen zunächst kurz über die drei Aufsteiger sprechen, die allesamt ein Heimspiel hatten am Wochenende und mit Ausnahme des HC Erlangen, der einen Unentschieden gegen den Bergischen HC erreichen konnte, auch gewonnen haben. Waren das, Christian, Ergebnisse, die dem Spielplan, sprich den Gegnern, geschuldet waren oder haben wir die Leistungsfähigkeit der drei Neulinge unterschätzt?
Naja, also was waren das jetzt für Gegner? Bergischer HC, dann Hannover-Burgdorf und GWD Minden sind natürlich alles Mannschaften. Gut, Hannover hätten mit Sicherheit viele ein bisschen weiter höher eingeschätzt. Die stehen aber auch vor einem gewissen personellen Umbruch. Die hätte ich deswegen auch nicht ganz so hoch diese Saison erwartet, wie sie schon mal waren. GWD Minden und dem Bergischen HC, das sind Mannschaften, gegen die man eigentlich seine Heimspiele gewinnen muss, wenn man die Klasse halten will.
Woher kommt eigentlich deine Sympathie für Balingen, Markus? Ich weiß, du bist Schwabe, aber woher kommt das genau? Warum ausgerechnet Balingen?
Ja, also ich habe ja wirklich keinen Hehl draus gemacht, dass es da Sympathien von meiner Seite gibt. Ja, also das Schwäbische spielt da natürlich ganz doll rein. Ich komme aus Ehingen, das ist eine Stunde Autofahrt von Balingen entfernt. Balingen hat für mich was brutal Sympathisches von Anfang an gehabt. Dieser Underdog aus diesem kleinen Kaff da am Rande der Schwäbischen Alb, wie die sich da präsentiert haben in diesen ganzen Jahren in der Bundesliga, sich immer gegen die Großen gestemmt haben und auch immer wieder die Großen, die auch zuletzt den THW Kiel in eigener Halle vor allen Dingen zu Fall gebracht haben. Mir hat das immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kenne natürlich auch mittlerweile viele Leute dort, die meisten sind mir sehr sympathisch und ja, für die habe ich einfach Sympathien. Das sei mir verziehen, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, in Übertragungen mit dem HBW so neutral wie möglich zu sein.
Aber müsste dann nicht eigentlich frisch auf Göppingen deine Mannschaft sein? Liegen die nicht viel näher an Ehingen dran?
Jetzt kommen die Fangfragen so ganz allmählich.
Ja, ja.
Ich habe nichts gegen frisch auf Göppingen, ja? Aber man kann ja sein Herz nicht jeder Dame schenken. Sagen wir es mal so.
Okay.
Und wie das ja auch meistens so ist, Sympathien sind sehr eng mit Personen verbunden. Und um es vielleicht vorsichtig und salomonisch zu formulieren, es gab schon personelle Konstellationen in Göppingen, die mir sympathischer waren. Punkt.
Okay, das ist eine klare Aussage. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu der sportlichen Situation. Man darf sich aber jetzt in Balingen nicht davon blenden lassen, wie es aktuell läuft. Sollte man nicht tun, ne?
Also ich bin mir sicher, dass sich die Balinger nicht blenden lassen von diesem guten Saisonstart. Die können die Dinge schon ganz gut einordnen. Markus Gaubisch, den ich sehr schätze, ist ein sehr helles Köpfchen. Und der hat den Realitätssinn, bin ich mir ganz sicher. Super Sache, der Sieg gegen Kiel. Das sind zwei Bonuspunkte, mit denen hat natürlich keiner gerechnet. Aber wir wissen alle, 4 Absteiger in dieser Saison, das wird für alle da unten brutal, wahrscheinlich bis zu den letzten Spieltagen. Auch für Balingen bin ich mir ganz sicher. Es würde mich wundern, wenn sie sich frühzeitig retten würden. Ich sehe da einfach keine großen Qualitätsunterschiede zwischen den letzten 5, 6 Mannschaften. Und zu denen zähle ich Balingen nach wie vor. Die Balinger hatten es ja auch wirklich schwer in diesem Sommer. Durch die HSV-Situation wussten sie auch sehr spät Bescheid, in welcher Liga sie spielen. Dadurch hatten sie auch Probleme, den Kader bestmöglich zu bestücken. Und deswegen glaube ich, jeder weiß in Balingen, das wird Abstiegskampf bis zum Ende.
Der Kollege Christian Stein und Susu Ule haben sich letzte Woche auf Erlangen, Bietigheim, Friesenheim und Balingen als Absteiger festgelegt.
Eieiei, muss ich dazwischen funken?
Ja, natürlich, bitte, tu das.
Also ich wünsche ja keinem den Abstieg, aber Balingen eben schon gar nicht. Muss ich jetzt 4 nennen oder wie?
Muss ich da jetzt zumindest, so böse sein? Zumindest mal eine Tendenz, sage ich mal, weil die haben sich sehr konkret festgelegt.
Also im Moment könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass es den BHC erwischt. Aber sicher bin ich mir da überhaupt nicht. Also klar kann Balingen auch erwischen. Die 3 Aufsteiger, klar, das sagen alle, ist auch so, haben es brutal schwer. Und dann BHC oder Balingen, Minden, Fragezeichen. Also da wird schon ziemlich dünn. Da wird schon ziemlich dünn. Also die anderen, die man dann jetzt aufzählen könnte, die sehe ich eigentlich schon einen Schritt davor. Möglicherweise wird es am Ende zwischen Balingen und dem BHC knapp, wer als Vierter absteigen muss. Als der Letzte sozusagen.
Da müssen wir natürlich hier in den Viktor Schilagi Außenstudios dann wieder zittern. Naja, gut. Prognosen werden immer schwerer, so viel steht fest. Da gab es genug Resultate bisher, die das eindeutig unterstrichen haben. Christian, magst du nochmal kurz den ersten Spieltag der Frauenbundesliga für uns zusammenfassen, bevor wir uns dann kommende Woche intensiver damit beschäftigen, dann glaube ich auch mit den ersten Interviewgästen zu dem Thema.
Die Handball-Bundesliga der Frauen hat ja durchaus überraschende Resultate geliefert. Ich glaube, dass mit einem Auswärtssieg von Bad Wildungen in Bietigheim hätte jetzt nicht unbedingt jeder gerechnet. Mit Sicherheit hat Bietigheim die ein oder andere Verletzung zu beklagen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist für mich eigentlich die größte Überraschung des Spieltages, dass die Füchse Berlin als zweiter Aufsteiger dann bei den Vulkan-Ladies gewinnen. Das konnte man erwarten. Die Höhe mit 14 Toren am Ende ist für mich aber dann doch ebenfalls überraschend gewesen. Die Höhe des Sieges war auch bei Göppingen gegen Trier für mich eine Überraschung. Ganz so deutlich hätte ich es nicht erwartet. Und das Gleiche gilt auch für Blomberg-Leverkusen. Also ich hatte Leverkusen in Schmelz gesehen und habe deswegen auch schon mit einer Niederlage letztendlich in Blomberg gerechnet. Hätte aber nicht gedacht, dass die fast zweistellig ausfällt mit 9 Toren. Ja, die anderen Ergebnisse, die konnte man eigentlich so erwarten. Der Thüringer HC hat vielleicht ein bisschen höher gewonnen als im Vorfeld vermutet gegen Metzingen, was aber bei dem Tempo schnell passieren kann. Buxtehude gegen Leipzig, ja, war über weite Strecken ein sehr ausgeglichenes Partie. Die am Ende hat Leipzig verloren. Und Oldenburg war klarer Favorit gegen Celle und hat das auch so nachgewiesen. Also von daher, das waren dann die klaren Ergebnisse, die man auch im Vorfeld schon erwartet hätte.
Sehr gut, dann haben wir das auch kompakt zusammengefasst. Nächste Woche dann, wie gesagt, ein intensiverer Blick auf die Frauenhandball-Bundesliga. Dann bleibt noch unser Quiz und der Hinweis auf einige Interviewgäste, die für die kommenden Wochen bereits zugesagt haben, nämlich Bob Hanning, Uwe Schwenker, Frank Buschmann und Magnus Wieslander. Ich denke, dass das durchaus interessant werden kann. Oder hast du einen grandiosen Vorschlag zu machen für einen Gast, der unbedingt mal dabei sein müsste?
Nikola Karavatic nominiere ich mal.
Ich fand die Liste schon mal ganz vielversprechend, muss ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Ja, das ist ganz in Ordnung. Ja,
ich höre zu, versprochen.
Wunderbar, das freut uns natürlich.
Ihr könnt ja mal einen aus Balingen mit dazu nehmen. Wie wäre das denn?
Das können wir mal machen. Ich habe jetzt mal überlegt. Ja, Markus Gaugisch.
Markus Gaugisch an. Ja. Der wird kluge Dinge von sich geben, bin ich mir sicher.
Das hat er aber bei uns schon getan, Markus. Ich bin jetzt natürlich entsetzt, dass du das nicht gehört hast.
Ja, jetzt wo du sagst, fällt mir die Suppe von den Augen. Ja klar.
Natürlich. Gut, wir gehen jetzt schnell über. Wir gehen jetzt schnell über zu unserem Rätsel, damit du aus der Situation noch einigermaßen rauskommst.
Wenn du mit einem Rätsel kommst, kann es ja sein, dass du mich jetzt richtig in die Scheiße reinreitest.
Oh ja, also wir haben ja eigentlich immer eine Frage der Woche und die hieß letztes Mal: Wie viele Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gingen im Hallenhandball seit 1972 an Mannschaften, die so nicht mehr existieren? Ich glaube, du grübelst schon, ne?
Die so nicht mehr existieren? Also wir reden hier von UdSSR, Jugoslawien.
Genau.
Wer kommt denn da noch in Frage?
Ja, wir hätten dann noch die DDR im Angebot.
Ja gut, die hat ja 80 gewonnen, stimmt.
Mhm. Also insgesamt 6 Stück waren es. Von 1972
bis 5 getippt.
Ja,
von
72 bis 92 in der Reihenfolge Jugoslawien, Sowjetunion, DDR, wieder die Sowjetunion, nochmal Jugoslawien und dann die legendären Gemeinschaft unabhängiger Staaten, ja, damals in Barcelona.
Okay. Okay. Nee, hätte ich nicht gewusst, hätte ich auch noch raten können.
Und jetzt haben wir wieder eine neue Frage. In wie vielen verschiedenen Hallen wird in dieser Saison denn in der Handball-Bundesliga gespielt? Wer das weiß, der kann wie immer nichts gewinnen, denn uns fehlt nach wie vor ein Preissponsor. Also wer einen hat, bitte bei uns melden. Trotzdem dürft ihr uns die Antwort gerne schicken, entweder unter facebook.com/kreisab oder über Twitter @kreisab.de. Wir sind durch mit dem Experten-Talk für heute. Es gibt aber gleich noch jede Menge O-Töne aus Frankfurt vom Tag des Handballs und ein längeres Gespräch mit Kai Wandschneider, dem Trainer der HSG Wetzlar. Wie eben schon angekündigt, habe ich einige O-Töne aus Frankfurt vom Tag des Handballs mitgebracht. Da aber auch die Kollegen vor Ort zwischendurch immer mal wieder eine Frage eingestreut haben, bitte ich darum, sich nicht zu wundern, wenn da etwas geschnitten wurde. So oder so gibt es nun ein paar Statements von Patrick Grötzky, Kim Ekdal-Durier und Nikolai Jakobsen von den Rhein-Neckar-Löwen und Thorsten Jansen vom HSV.
Das Warmmachen und der Einlauf war schon sehr speziell, sehr besonders, war auch recht laut, muss ich sagen. Und ist auch schön, wenn man vom Spielfeld hat man den Zwischenraum von den Plätzen direkt am Spielfeld und den Tribünenplätzen nicht so ganz genau gesehen. Ich glaube, das ging den Zuschauern ein bisschen anders, die auf der Tribüne saßen, aber es war gut gemacht und war ein tolles Gefühl hier zu spielen, aber während des Spiels bekommt man davon ehrlich gesagt nicht ganz so viel mit. Aber man ist sehr auf Spiel fokussiert und versucht da alle seine Konzentration irgendwie reinzustecken. Ja, die erste Halbzeit war, glaube ich, überragend und wenn wir so spielen, dann brauchen wir uns vor keinem Gegner, glaube ich, zu verstecken, aber wir müssen das dann auch beibehalten für die zweite Halbzeit und haben uns vorgenommen, den HSV nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben die direkt rankommen lassen auf 5-6 Tore und haben dann auch ein paar zu einfache Würfe vergeben und im Angriff nicht mehr mit der Geduld gespielt wie vorher. Und die Abwehr, das war, glaube ich, eher das Entscheidende, hat so der letzte Schritt ein bisschen gefehlt, der in der ersten Halbzeit jedes Mal da war. Ich glaube, wenn wir da in der ersten Halbzeit ein paar Unaufmerksamkeiten noch weglassen, dann macht Hamburg vielleicht sogar nur 6 Tore, weil bestimmt die Hälfte von den Toren waren aus irgendwelchen einfachen Fehlern von uns und da war bei jeder verlorenen 1-1-Situation der nächste Spieler da und Hamburg konnte sich überhaupt keine freien Chancen erarbeiten und das macht uns auch zuversichtlich für das nächste Spiel, aber sehr große Mannschaften schaffen das auch über 2 Halbzeiten und daran müssen wir arbeiten. Wir wissen zwar, glaube ich, alle, die letztes Jahr hier waren, was da passiert ist, aber wir haben letztes Jahr auch dort gewonnen, das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Und ich glaube, wir haben alle sehr viel Lust auf das Spiel und wenn wir so eine Leistung abliefern wie heute in der ersten Halbzeit, dann werden wir auch da wieder sehr gut aussehen und wir müssen uns aber in so eine zweite Halbzeit dürfen wir uns gegen keine Mannschaft in der Bundesliga erlauben.
Kim, Glückwunsch, 28-26 gewonnen. Enges Spiel war es dann am Ende nochmal, weil ihr Konzentration verloren habt oder weil ihr keine Lust mehr hattet oder weil ihr dachtet, das geht schon irgendwie?
Also, Lust hatten wir schon. Wir wollten einfach also in der zweiten Halbzeit rauskommen und das Spiel umbringen, sozusagen. Aber so wie wir das nicht geschafft haben, ist ja was anderes. Aber naja, 2 Punkte, aber schade, dass es so am Ende aussah. Es wäre schön, hier mit 10 gewonnen zu haben.
In der ersten Halbzeit hätte man ja in die Richtung denken können, oder? Bei so einem klaren Spiel, wie ihr das heute gezeigt habt. Ich meine, ihr habt sehr viel richtig gemacht da.
Ja, auf jeden Fall hat alles geklappt. Vor allem in der Abwehr hatten die Hamburger überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Da standen wir sehr gut und da haben eigentlich nur Tore gemacht von unseren Fehler. Und auch im Angriff war es sehr diszipliniert und wir haben alles so richtig gemacht. Aber wie es nicht so weiter wird, ja, keine Ahnung.
Was gibt es denn da für eine Möglichkeit, dass man in der Zukunft solche zweite Halbzeiten dann nicht mehr spielt, dass man die Konzentration hochhalten kann? Gibt es da irgendwas Spezielles, vielleicht nicht für dich persönlich, vielleicht für jeden Einzelnen, oder kann man das als Mannschaft zusammen lösen?
Ich meine, solche Sachen haben wir alle mehrmals erlebt, aber jedes Mal lernt man noch was dazu. Einfach als es liegt ja immer irgendwo im Hinterkopf, dann nächstes Mal, wenn wir mit 10 führen, dass überhaupt nicht die Konzentration zu verloren und einfach weitermachen, dass man nichts umsonst kriegt.
Ein Wort natürlich noch zu der ganz speziellen Atmosphäre, die es heute hier gab. Wie würdest du das zusammenfassen? Was würdest du als Fazit sagen zu diesem Tag des Handballs?
Ja, also vielleicht war es cooler für die Zuschauer als uns, so Teil dieses Weltrekords zu sein. Klar, es ist ja schön, dass so viele Leute hierher kommen. Ist toll für den gesamten Handball. Aber von Atmosphäre her ist es ja voll viel besser, in einer kleinen Halle zu spielen.
Also freust du dich jetzt schon auf das Spiel in Gummersbach am Mittwoch?
Ja.
Okay, alles klar, danke dir.
Danke.
Die Gegner war ja eine gute Gegner und da haben wir eigentlich erste Halbzeit besonders ja, hinten sehr gut gestanden im Abwehr. Und vorne haben wir sehr clever gespielt. Die Räume, die wir gerne ausnutzen wollten, haben wir gesucht und haben auch die Position da gewonnen. Das hat mir natürlich sehr gefreut. Und dann haben wir leider zu schwach angefangen, zweite Halbzeit. Wollten das so, ja, also nicht so, dass die Spieler das nicht wollten, aber sind ein bisschen runtergefahren in Tempo, hat nicht die 1 gegen 1 so richtig 100% gemacht. Und dann hat Hamburg auch gesagt, dass die eine sehr gute Mannschaft ist. Aber ich muss auch sagen, wir haben auch gesagt, dass wenn wir auf 100% ist, dann sind wir auch eine bessere Mannschaft als Hamburg. Man hat ja erst einmal gesehen, dass die Spieler hat viel Spaß gehabt und hat auch sehr gute Einstellungen. Aber das ist ja so, wenn du mit 9 Tor führt, es ist nicht einfach. Das haben wir gut gemacht gegen Erlangen, dass wir diesen Druck weitermachen könnten. Hier sind wir leider auf 10-20% runtergegangen und dann kam diese Unruhe rein. Aber dann bin ich auch zufrieden, dass wir ab die ungefähr 15-16. Minute dann wieder weggezogen ist und hat das Spiel dann, ja, 5-6 Minuten vor dem Schluss haben wir mit 6-7 Tor geführt und dann war das, habe ich Harald gebracht und Tim und Steppi, sodass die auch einmal spielen könnte in so einer Veranstaltung. Ja, dann wäre es natürlich einfacher. Zweite Halbzeit war das nicht möglich leider, weil da war ein bisschen zu viel Unruhe in beide Enden. Abwehr war dann auch nicht so wie im ersten Halbzeit. Aber dann, ich bin froh, dass wir dann 10 Minuten gut gespielt haben, zweite Halbzeit, wo wir das Spiel dann für uns entschieden haben. Also ich gucke nicht so viel. Die Leute sind viel weiter weg und sieht ja sehr schön aus, wenn du guckst, und ist ein Riesending. Ganz schwierig mit den Spielern zu kommunizieren, weil wenn du etwas versuchst, hier weg ist der. Muss viel Stimme brauchen, besonders zweite Halbzeit heute. Aber das ist ja etwas, das man darüber denkt. Und in 10 Jahren, wenn man sich zurücksetzt und so, kann man sagen, dass man dabei war. Aber für mich, das habe ich auch vor dem Spiel, für mich war das Wichtigste, dass wir heute gewinnen. Ob das dann hier war oder SAP-Arena. Aber jetzt hat man diesen Weltrekord geholt. Und da muss man auch ein Riesenlob machen für alle die Leute, die hier jetzt, ich glaube, sehr viel und sehr lange gearbeitet hat. Ja, hier muss ich sagen, ich weiß nicht, aber hier sah das mindestens so aus, dass die Zuschauer auch von den Seiten und so besser sehen könnte. Es war viel dunkler in Kopenhagen, da war viel mehr Licht an, da war eigentlich nur Licht, da könntest du nicht so sehen, was auf die Seiten da passiert ist. So, also von hier, glaube ich, war für die Zuschauer ein besseres Erlebnis als in Kopenhagen. Da hatten nicht viele so gut sehen können. Als Trainer ist das immer schön, wenn du eine Woche hast. Mhm. So kannst du dich besser vorbereiten. Aber jetzt müssen wir in diesen Rhythmus kommen, jetzt haben wir. Und dann kommt dieser kleine Break mit der Nationalmannschaft. Und dann geht es ja so los, weil dann spielst du ja nur Mittwoch, Samstag, weil Champions League anfängt. Und so, wir können uns ja da ein bisschen daran gewöhnen jetzt.
Ja, Toto, wenn man aufs Ergebnis guckt, 26-28, könnte man denken, es wäre ein enges Spiel gewesen. Aber gerade in der ersten Halbzeit hat euch am Anfang relativ schwer getan. Was war denn der Grund aus deiner Sicht dafür?
Tja, ich glaube, wir haben in der Abwehr katastrophal gespielt, so wie man nicht spielen soll, nämlich irgendwie nur begleiten und das seitwärts. Und dann wird es gegen jede Mannschaft schwer, gegen die Löwen erst recht, klar. Und vorne haben wir die Bälle größtenteils im Stand angenommen und das ist gegen so eine offensive Deckung nicht das probate Mittel.
Was nimmst du denn da noch Positives mit aus diesem Spiel, wenn du sagst, dass in der ersten Halbzeit im Prinzip alles schlecht gelaufen ist?
Ja, dann die zweite Halbzeit. Die war ungleich besser und das ist eigentlich das, was wir können. Und wenn wir das mal in der ersten Halbzeit nur annähernd gespielt hätten, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen knapper geworden.
Kai Wandschneider ist bei mir, der Trainer der HSG Wetzlar. Gestern gab es eine knappe Niederlage gegen den THW Kiel. Wir sind jetzt heute hier beim Tag des Handballs. Einen Tag später, ist da noch ein bisschen Ärger darüber, dass man doch nicht vielleicht ein bisschen mehr erreicht hat dann am Ende?
Ja, wir verlieren alle nicht gern, aber ich muss sagen, ich war sehr stolz auf meine Mannschaft gestern, weil sie unglaublich gefightet hat. Kiel konnte sich dann zwar auf 4 Tore absetzen, aber wir haben selbst da nie aufgegeben. Wir sind auf eine Kieler Mannschaft getroffen, ohne den Erfolg von Baling zu schmälern. Toll, Glückwunsch. Ja. Aber Kiel war schon stärker bei uns und hatte mit Palmerson halt einen Mann dabei, der nach 20 Minuten in Baling dann nicht mehr auf der Platte war, wegen einer roten Karte. Und nein, ich war sehr zufrieden mit unserem Spiel. Wir waren stark ersatzgeschwächt. Steffen Feeth war nicht mit dabei. Max Holz hatte sich noch einen Tag vorher verletzt. Und wir haben ja sowieso mit Hamanic und Tietke schon 2 langfristige Ausfälle. Und das konnten wir über die komplette Spielzeit nicht kompensieren, sodass wir das abhaken. Gegen Kiel kann man selbst jetzt in der Phase, wo sie noch nicht die wahren Kieler sind, darf man verlieren. Das ist in Ordnung.
Ist das ein bisschen die größte Sorge, dass man wie in der Vorsaison so viele Verletzte dann hat? Weil die Mannschaft ist ja eigentlich relativ eingespielt, nur 2 Neuzugänge für die beiden Außen kann man ja auch relativ leicht integrieren normalerweise.
Ja, also die Integration ist unglaublich schnell stattgefunden. Also sowohl die Jom Jolie wie Max Holz sind eigentlich schon integriert spielerisch. Und ja, es ist eigentlich, wir sind ja super gestartet mit dem Sieg in Minden, das konnten wir in den letzten 2 Jahren nicht gewinnen. Und mit dem Heimsieg gegen Lemgo, auch das haben wir letztes Jahr zu Hause verloren. Und dann war es halt der aus meiner Sicht so unselige Doppelspieltag, der uns in Göppingen das Genick gebrochen hat. Wir haben eine relativ alte Mannschaft, 7 Feldspieler, so zwischen 32 und 35. Die regenerieren nicht innerhalb von 44 Stunden. War ein hauchdünner Sieg für Göppingen, die dort mehr aus dem Vollen schöpfen konnten. Aber nicht unverdient. Also schlägt halt das Verletzungspech wieder zu. Ja, also das hat uns jetzt wahrscheinlich schon wieder, sagen wir mal, 1 Punkt gekostet. Und jetzt brauchen wir Geduld. Wir haben auch ein schwieriges Auftaktprogramm, weil wir an den ersten 6 Spieltagen 4 Auswärtsspiele haben. Wir spielen jetzt in Hamburg und dann in Melsungen. Aber über die gesamte Saison hinweg, wenn die Verletzungen aufhören und die jetzt Angeschlagenen zurückkehren, glaube ich, werden wir eine wirklich gute Saison spielen, weil, wie Sie eben völlig zu Recht sagten, wir eine wirklich sehr gut eingespielte Mannschaft haben. Es gibt einen schönen Satz, die Entwicklung einer Mannschaft beschreibt den Prozess eines Systems bei dem Versuch, sich selbst zu verstehen. Ja? Das heißt, also diese Mannschaft hat sich entwickelt und sie versteht sich mittlerweile selbst, nicht nur menschlich, sondern der eine weiß, was der andere macht, ja. Und das ist halt, da braucht man schon mal ein Jahr für. Und eigentlich, wenn man mehr Zeit hätte, würde eine Mannschaft nach 2-3 Jahren noch mehr blindes Verständnis haben, ja, und noch besser zusammenspielen. Nur wir bekommen diese Zeit nicht mehr, weil der Weg immer der ist, dass die Mannschaften, die am Ende der Nahrungskette stehen, die besten Spieler verlieren, sodass man eigentlich alle 2 Jahre anfängt, wieder einen neuen Aufbauprozess zu starten mit völlig neuen Spielern. Ja, das ist das Schicksal all der Mannschaften, die eben in der Etatrangliste nicht auf Platz 1, 2 oder 3 stehen.
Da leiden, glaube ich, auch einige andere Clubs drunter. Ja. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, die Geschichte mit dem Doppelspieltag, glaube ich, nicht komplett günstig gelöst von der Handball-Bundesliga. Jörg Förster, der Geschäftsführer des Bergischen HC, hatte da zuletzt auch gesagt, ist schon verrückt, wir fahren nach Berlin, trainieren in Magdeburg am Tag dazwischen und spielen dann einen Tag später zu Hause gegen Magdeburg. Ja. Ist da noch ordentlich Optimierungsprozess nötig, was diesen Doppelspieltag angeht?
Ja, absolut. Also wenn, gleiches Recht für alle. Ja, es gibt ja auch Mannschaften, die 2 Heimspiele hatten, die gar nicht fahren mussten. Ja. Oder warum legt man, wenn man das so macht, ein Heimspiel und Auswärtsspiel, lässt man dann nicht zum Beispiel Bergischen HC gegen Wetzlar spielen? Das ist ein Katzensprung. Ja. Oder Melsungen gegen Wetzlar, sowas, ja, dass man das so zusammenlegt. Es gibt aber auch Mannschaften, die gar keinen Doppelspieltag gehabt haben. Ich will mal keinen Namen nennen, ja, also die hatten keinen Doppelspieltag. Und das ist für mich keine Wettbewerbsgerechtigkeit, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ist man da richtig verärgert in Wetzlar?
Ach, ich habe mir das eigentlich im Laufe der Jahre abgewöhnt, meine Energie da reinzustecken. Ich kann es einfach nicht ändern. Also wir haben uns einfach nur voll auf uns fokussiert. Es gibt auch keine Ausreden, wir wollen auch nicht klagen. Wir haben das so angenommen und versucht, eben das Beste daraus zu machen.
Kurzen Ausblick hatten Sie ja eben schon gegeben, was in dieser Saison vielleicht noch möglich ist. Insgesamt gesehen, was funktioniert denn schon in der Mannschaft? Bei wie viel Prozent ist dieses Team im Moment?
Es ist eigentlich schon sehr weit. Ja. Also wir können Ausfälle verkraften, das hat die Vorbereitung gezeigt, als wir völlig überraschend den Heide Cup gewonnen haben, mit nur 10 Feldspielern durchgespielt haben. Also das klappt gut. Es gibt sicherlich Dinge, die man verbessern kann oder die ich gern verbessern würde, aber es ist aber schwierig, weil wir eben eine sehr routinierte Mannschaft haben, die das spielt, was sie kann. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal den Gegenstoß. Ja. Wir haben halt Spezialisten, die in der Abwehr überragend spielen, aber sagen wir, sie bevorzugen nicht unbedingt das Umschalten im Gegenstoß. Ja. Und jetzt im 34-Jährigen oder 35-Jährigen ihn da nochmal grundsätzlich zu verändern, ist unmöglich. Ja, das geht nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft schon sehr auf den Punkt bringt das, was sie kann. Ja, also ihr Potenzial schon sehr ausschöpft, sonst wären ja ein 6-Tore-Sieg in Minden oder glaube ich sogar ein 7-Tore-Sieg gegen Lemgo überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Natürlich muss man in einigen Bereichen immer noch mal wieder was verbessern. Wir haben auch individuell große Fortschritte gemacht, kennt Robin Tönnissen. Haben wir jetzt auch mit in die Abwehr integrieren können. Er hat gut gespielt gegen Kiel in der Abwehr, sehr lange auch auf halb rechts, hat letzte Saison dort gar nicht gespielt. Sebastian Weber, der im Moment vorne am Kreis eigentlich ganz alleine spielt, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber es gibt auch noch andere Spieler. Ivano Balic ist viel fitter als letztes Jahr. Und Steffen hat auch, wie gesagt, wieder nochmal einen Schritt jetzt wieder durch Verletzung zurückgeworfen gemacht. Und Andi Wolf, ja, wir haben es geschafft in Wetzlar, da Riesenkompliment an Andi, aber auch an meinen Torwarttrainer Jasmin Kamčić, der also mit geduldiger Arbeit Andi vor allem auch im mentalen Bereich nach vorne gebracht hat. Und wenn man diese Entwicklung sieht, einfach sensationell. Wir haben jetzt in den 2 Jahren, zwar knapp 2,5, in denen ich in Wetzlar bin, 4 junge Deutsche zu Nationalspielern gemacht. Ja. Reichmann, Schmidt, Veth und Wolf. 2 sind leider weg. Ja. Und aber das zeigt, glaube ich, auch, dass das bin ja nicht nur ich, das ist ein Sepp Linze, das ist ein Markus Gaugisch, das ist ein Nils Pfannenschmidt. Das sind viele, viele Kollegen, die dort wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen. Insofern müssen wir uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, wir würden keine deutsche Anschlussförderung betreiben.
Dann wünsche ich bei dieser Anschlussförderung weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
Das war also das Gespräch mit Kai Wandschneider, dem Trainer der HSG Wetzlar. Und das war's auch für Episode 39 von Kreisab. Alle Infos gibt es gebündelt, wie immer, unter kreisab.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche.